Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Finance Forward. Ich heiße Kaspar Schlenk und ich habe heute im Podcast die RatePay-Chefin Nina Pütz zu Gast. Nina hat Karriere in der E-Commerce-Branche gemacht, bevor sie vor knapp einem Jahr zu RatePay wechselte. Das Berliner Unternehmen ist ein Buy-Now-Pay-Later-Anbieter, ein Fintech-Segment, das gerade einen großen Boom erlebt. Zuletzt wurde der australische Wettbewerber Afterpay für 29 Milliarden Dollar verkauft. Wie RatePay von diesem Boom profitiert hat und was es grundlegend von den gehypten Konkurrenten unterscheidet, darüber haben wir im Podcast gesprochen. Hallo Nina.
Hallo Kaspar.
Nina, du bist jetzt fast ein Jahr lang schon Chefin von RatePay, da warst du davor lange als Managerin im Onlinehandel tätig. Wie hast du dich auf diese Payment-Branche eigentlich eingestellt? Die ist ja schon so ein bisschen besonders.
Die war in der Tat ganz neu für mich. Ich bin hier quasi als Rookie eingestiegen und das war auch eine ganz bewusste Entscheidung nach so vielen Jahren im Retail, dass ich gesagt habe, ich möchte gerne was Neues lernen und eine neue Lernkurve haben und habe mich hier teilweise wirklich wie so ein Schulanfänger gefühlt. Natürlich habe ich mich vorbereitet, ja, aber dass die Branche jetzt hier, die ist technisch so komplex, so stark reguliert mit Regulatorik-Themen, da habe ich wahnsinnig viel gelernt. Und natürlich ist die jetzt schon ein bisschen abgeflacht, die Lernkurve, aber ich lerne immer noch jeden Tag ganz, ganz viel dazu.
Kannst du da so ein Beispiel nennen, wo du gemerkt hast, das funktioniert hier ja irgendwie ganz anders als bei eBay oder bei Brands for Friends?
Ja, also das Typische als Käufer von der Käuferseite habe ich natürlich immer im Internet bezahlt. Und dann gehst du da hin und das Wichtigste ist, dass du irgendwie bezahlen kannst. Ja, du legst was in den Warenkorb, du möchtest mit wenig Klicks auschecken. Da habe ich mir nie Gedanken drüber gemacht, was für ein technischer Rattenschwanz jetzt auf Merchant-Seite da dranhängt, ja, oder auf Dienstleister-Seite. Ich habe ein kleines Gespür dafür bekommen, als ich damals bei Brands for Friends den Rechnungskauf eingeführt habe, auch mit RatePay. Aber das war ein Bruchteil dessen, was ich, als ich die Seiten komplett gewechselt habe, dann hier mitbekommen habe, wie hochgradig komplex das ist, in Real-Time eine Entscheidung zu treffen, ob du jemanden durchlässt oder nicht, mit einer Fülle von Systemauskunfteien, Machine Learning Algorithmen, die dahinter liegen.
Es geht um die Bonität am Ende der Käufer.
Es geht um die Bonität, genau, aber es geht auch um sowas wie Fraud-Risiken. Also wie erkenne ich jetzt, ob jetzt jemand hier Missbrauch betreibt, ja, und Sachen verkauft, um sie weiter zu verkaufen oder eine Identität gestohlen hat.
Wie hast du dich dann in diese Branche in diesem Jahr schon eingelebt?
Ich finde sehr gut. Also ich bin im September dazugekommen, bin natürlich hier ganz warm aufgenommen worden. Ich habe ja auch das Glück, dass Miriam da war. Die hatte mich geholt, die Miriam Wohlfahrt, die Gründerin. Und die hat mich natürlich auch eingearbeitet, hat mich vorgestellt. Insofern war das ein ganz sanfter Start. Aber die inhaltlichen Themen, die habe ich mir dann gesucht und habe mich da rein verbissen und habe versucht, sie schnellstmöglich zu verstehen und zu durchdringen. Und das passiert ja relativ schnell. Also ich würde mal sagen, nach 3 Monaten hatte ich schon deutlich besseres Verständnis, auch von der Komplexität, die dahinter liegt, von den Regulatorik-Themen, von denen ich vorher ja nur am Rande Dinge mitbekommen habe. Also das ging dann schon relativ schnell. Und jetzt sind 11 Monate rum. Jetzt bin ich total drin. Also ich bin schon lange total drin. Aber ja.
Gehst du das ganze Thema Führung? Das hatte ich den Markus Pertelwieser von Penta, der auch in der Pandemie praktisch CEO einer Firma geworden ist, auch gefragt. Wie bist du das zum einen angegangen und was für Lehren ziehst du auch daraus? Also bleibt die Firma jetzt dadurch, dass du in der Pandemie gestartet bist, führst du da in Zukunft auch anders?
Ja, das ist tatsächlich ein ganz interessantes Thema, weil als ich hier bei RatePay angefangen habe, waren alle Kollegen schon im Homeoffice. Die waren seit Mitte März komplett im Homeoffice. Und ich habe angefangen in einer Situation, wo ich die Leute überhaupt nicht direkt erreichen konnte. Das macht Führen natürlich schwerer als in einem Umfeld, wo ich die Kollegen an der Kaffeemaschine sehe und direkt mit ihnen interagieren kann. Ich kam natürlich im Homeoffice nicht an alle ran. Wir haben zwar ständig All Hands gehabt, aber da sehe ich natürlich 270 Leute, die sehe ich nicht da.
Kleine Bilder,
die haben die Kameras auf, genau. Da traut sich ja auch keiner Fragen zu stellen. Ich sehe die Körpersprache nicht, kann da nicht drauf eingehen. Insofern war das schon ein deutlich schwierigerer Start als Nicht-Pandemie-Zeiten, wenn man irgendwo anfängt. Aber ich habe das durch ganz viel Kommunikation, also ich sage immer, der Schlüssel zu allem ist Kommunikation, Authentizität, Ehrlichkeit und auch sagen, dass es schwer für, also schwer ist. Und ich hatte aber ein bisschen Glück auch noch in dem ganzen Unglück der Pandemie, als dass ich ja im September angefangen habe und wir dann so ein paar Kollegen auch im Büro waren. Also ich habe dann vielleicht so, würde ich mal sagen, 25 Kollegen und Kolleginnen, die habe ich regelmäßig gesehen, weil wir immer mal auch hier waren. Aber eigentlich so seit November, dann im harten Lockdown, dann da waren wir, also das war wirklich alle nur die ganze Zeit zu Hause. Und dann haben wir schon gemerkt, nicht nur bei mir habe ich das selber gemerkt, aber insbesondere auch die Teams und das Feedback von den Kollegen war, dass alle ganz schön müde sind und dass es jetzt ganz schön lang ist und sich zieht und jeder sich mal so eine Rückkehr auch wünscht, weil die Kultur von RatePay vor der Pandemie sehr, sehr stark auf persönliches Miteinander, persönliches Beisammensein gefußt hat und jetzt sich so Alternativen entwickelt haben. Und ich weiß noch, unsere Weihnachtsfeier, die haben wir virtuell gemacht mit so einem Exit-Game in unterschiedlichen kleinen Teams. Und dann haben sich einige Teams natürlich auch noch auf virtuelle Drinks getroffen. Aber das war ganz skurril. Da habe ich nur gesagt, mein Gott, wann hat das Ganze jetzt mal ein Ende? Aber wir haben jetzt auch gesagt, wir werden nicht mehr zu diesen alten Strukturen zurückgehen, dass wir allen sagen, ihr seid im Büro. Also wie gesagt, vor der Pandemie war das wirklich hier ganz stark immer Office-Präsenz. Wir haben jetzt gesagt, dass wir niemanden zwingen werden, ins Büro zurückzukommen. Wir werden die Kollegen einladen. Wir machen jetzt demnächst einen Testmonat, wo wir sagen, wir laden euch alle ein. Wir bauen das Büro um. Es gibt dann stille Arbeitsflächen, Flächen für gemeinsames Socializing, gemeinsames Beisammensein, Telefonierräume, Meetingräume. Und dann gucken wir mal, wie das anläuft. Aber meine Schätzung ist, zukünftig, auch nach der Pandemie, haben wir maximal 50% Office-Präsenz. Maximal. Ich schätze sogar ein bisschen weniger.
Ich glaube, so ein großes Thema ist ja, dass man überlegt, sozusagen für kreative Phasen oder so trifft man sich wieder, aber dann kann man das die Bürofläche zum Beispiel nicht verkleinern, weil man ja eigentlich genau diesen Raum auch braucht, wenn dann alle an einem Tag da sind, um sich auszutauschen.
Ja, wobei das kannst du ja noch lösen, indem du dann was mietest. Wenn du sagst, du willst jetzt mal ein All-Hands, wo alle kommen sollen, dann mietest du dir einen Raum. In unserem Fall ist jetzt tatsächlich so, wir bauen jetzt hier ein bisschen um und gucken mal, wie das läuft. Ich glaube aber, dass wir zukünftig nur noch 50% der Kapazität brauchen. Und auch hier, unser Mietvertrag läuft ja nicht ewig mehr. Und dann werden wir zu gegebener Zeit entscheiden, ob wir dann hier bleiben wollen oder ob wir uns office-mäßig insofern verändern, als dass wir das, dass wir was Hochmodernes haben, was dann diesen neuen Anforderungen, die es ja jetzt echt an Büros braucht, sind komplett andere Anforderungen als früher, dass wir die dann haben und gleich einkaufen.
Hast du da schon mal die Büro-Mietpreise in Berlin angeguckt? Ob das jetzt, ist das ein bisschen runtergegangen? Da gab es ja verschiedene Signale jetzt mal.
Ja, also ich war vor der Pandemie massiv auf Bürosuche und war schockiert, wie unglaublich teuer das kam. Also ich kam ja von meinem vorherigen Unternehmen wirklich von so einem Preis unter 20 Euro noch, den Quadratmeter. Und ich habe mir dann Locations angeguckt, die fingen dann so bei 36 Euro den Quadratmeter an. Die waren aber auch nett und schön. Und jetzt ist es ein bisschen runtergegangen, ein bisschen. Und wir werden sehen. Ja, also mittlerweile ist, glaube ich, Bewegung im Gewerbemarkt. Und den werde ich dann nutzen, wenn es für uns so weit ist.
Sehr gut. Ihr bietet ja über RatePay einen Rechnungs- und Ratenkauf für Online-Händler an. Also Otto gehört zum Beispiel zu euren großen Partnern. Wie sehr habt ihr in diesen vergangenen 18 Monaten von diesem unglaublichen E-Commerce-Boom profitiert? Vielleicht kannst du es so ein bisschen anfassbar machen.
Ja, also wir haben tatsächlich massiv von diesem Online-Boom auch profitiert. Und zwar sind wir zum einen natürlich massiv gewachsen über unsere bestehenden Kunden, wie zum Beispiel Otto, der Otto-Marktplatz. Wir sind aber auch im Neugeschäft gewachsen. Und wenn man sich diese wahnsinnig starken Wachstumsraten, die der E-Commerce insgesamt gesehen hat, anschaut, lagen wir da auch noch deutlich drüber. Also deswegen sind wir über Markt gewachsen. Und wir haben die letzten Monate zum Beispiel einen Transaktionswachstum Jahr über Jahr gesehen von über 100%. Also wir Wir sind ein E-Commerce-Profiteur, aber wir machen auch bestimmte Dinge ganz gut gerade und skalieren gut, weswegen wir da noch ein bisschen mehr Wachstum generieren können.
Aber zu konkreten Zahlen kannst du nichts sagen.
Ich kann ganz konkrete Zahlen. Ich sage aber nur so viel. Also wie gesagt, 100% Transaktionswachstum. Und wenn du dir die E-Commerce-Wachstumszahlen anguckst, das wurde ja veröffentlicht, ne, im ersten Halbjahr 21, 23% hier over hier. Da liegen wir drüber.
Okay. Im Bundesanzeiger sieht man ja, dass ihr 2019 einen Umsatz von 43 Millionen Euro erzielt habt. Ihr wart schon profitabel und für das Jahr 2020 hieß es da, dass ihr im zweistelligen Prozentbereich ein Wachstum erwartet. Gemessen an dem E-Commerce-Boom fragt man sich dann schon, ist das nicht wenig? Zum Beispiel der australische Buy Now Pay Later Konkurrent, die sind ja Afterpay, die sind ja, glaube ich, über 100% gewachsen. Vielleicht kannst du das, ohne jetzt auf die konkreten Zahlen einzugehen, ein bisschen einordnen.
Ja, gerne. Also 2020 sind wir gut gewachsen, aber wir waren auch ganz stark limitiert am Anfang durch die Pandemie. Das heißt, wir durften keinerlei Kosten mehr ausgeben. Also es war tatsächlich am Anfang der Pandemie Cost-Cutting, die Schatten-Org rausnehmen sozusagen, ja, also die externen Mitarbeiter, Dienstleister rausnehmen, einfach sparen, 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 was ja, glaube ich, sehr, sehr viele Firmen gemacht haben. Zur Einordnung muss man auch sagen, wir waren damals ja auch private equity owned, ja, also als Teil der Netzgruppe, die ja Bain Capital, Advent International und Hellman Friedman gehörte zu dem Zeitpunkt, achtet ein PE ja ganz stark auf Bottomline, also meisten PE steuern ja nach dem sogenannten EBITDA. Und wir sind eben nicht
wie also im operativen Ergebnis.
Und wir sind eben nicht Topline gesteuert, Wachstum gesteuert gewesen in 2020, wie es jetzt sämtliche VC-finanzierten Firmen sind. Ja, deswegen musst du das immer im Verhältnis sehen. Also da sind wir gut gewachsen in 2021 und auch schon gegen Q4 2020 ist dieses Wachstum ja massiv gestiegen. Und auch wir haben nicht mehr so einen ganz reinen Fokus nur auf das operative Ergebnis, sondern können jetzt auch bewusste Entscheidungen treffen, die es uns vorher eben nicht möglich waren, jetzt auch bestimmte Wachstumsentscheidungen zu treffen und da ein bisschen bullischer aufzutreten, auch ohne dass ich da jetzt ins Detail gehe. Aber das ist was ich geändert habe, als ich hier bei RatePay angefangen habe, war eben da einen massiven Wandel und eine Transformation anzufangen und da sind wir jetzt mittendrin.
Würdest du denn sagen, dass die Chance dazu zu spät ergriffen wurde oder ist das, ja, habt ihr die Chance trotzdem irgendwie erfasst?
Da muss man sich, glaube ich, bei der Frage auch angucken, womit misst man jetzt Erfolg, ja? Ist der Erfolg eine bestimmte Bewertung, Unicorn-Bewertung, Milliarden von XY, ohne operatives Ergebnis sich anzuschauen? Da muss man sagen, natürlich hat sich RatePay, was so eine Bewertung angeht und so ein wahnsinnig starkes Topline-Wachstum, nicht so entwickelt, wie sich zum Beispiel ein Klarna entwickelt hat. Aber wir haben ja auch eine ganz andere Ownership, eine ganz andere Zielsetzung gehabt damals. Es war einfach nicht der Fokus. Und wir waren eigentlich die Einzigen, die immer positives, operatives Ergebnis abgeliefert haben. Das muss man sich auch mal vorstellen. Also eigentlich Alleinstellungsmerkmal. So, und wenn der Erfolg jetzt daran bemessen wird, wie viel Gewinn mache ich jetzt unterm Strich? Da ist RatePay wahnsinnig erfolgreich gewesen. Ne? Du musst immer gucken, woran bemisst du das.
Wenn man jetzt zum Beispiel Erfolg daran misst, wer wird langfristig eine große, eigenständige Firma bleiben? Darum geht es ja am Ende, die dann irgendwann auch profitabel ist, aber trotzdem groß und eigenständig sein wird in der Zukunft.
Ja, und wir sind ja insofern, wir sind eine Tochterfirma eines riesengroßen Payment-Konzerns, der ist ja noch größer geworden durch den Merger von Netz und Nexi. Insofern kannst du sagen, wir sind ja auch nicht ganz eigenständig, sondern wir sind Teil eines riesengroßen Konglomerats, auch wenn wir in diesem Rahmen eigenständig agieren können. Aber da ist es die Feinheit bei RatePay einfach, wir sind, und das ist auch bewusst, wir sind ein reiner Spieler in der Dachregion. Also wir sind ja nicht ein globaler Player, RatePay. RatePay ist ein, kann man fast sagen, ein mittelständischer Player, der fokussiert ist auf die Dachregion. Da muss man sagen, da sind wir aber auch richtig gut. Also da können wir die Hausaufgaben machen. Und da sind wir natürlich, was so Einzelperformance angeht, dann natürlich auch besser als manch anderer, der jetzt in 25 Ländern ist, weil wir eben aufgrund unserer Größe uns ganz gezielt nur darauf konzentrieren.
Was könnte so eine Einzelperformance, was meinst du damit genau?
Ich meine damit je besser ein Zahlungsdienstleister performt, desto höher ist auf der Händlerseite ja die sogenannte Annahmequote. Also desto mehr Leute können bezahlen, werden erlaubt zu bezahlen. Da sind wir richtig gut und wir managen auch die Ausfälle richtig gut, weil in unserem Geschäftsmodell ist es ja so, dass wir eine Dienstleistung anbieten und der Händler, dem wir diese Dienstleistung anbieten, der hat null Risiko, der hat kein Ausfallrisiko, das tragen wir. Der zahlt uns ein Disagio, aber er kriegt das gesamte Geld und wir kümmern uns um die Eintreibung, die Beitreibung der Forderung. Und je besser wir diese Hausaufgaben machen in den Entscheidungen, ob wir jemandem erlauben zu bezahlen, desto profitabler, desto besser unser Geschäft. Und wir sind eben aufgrund dieser auch der alten Geschichte, lange Zugehörigkeit zu Otto, hanseatisch geführt, Fokus auf gutes kaufmännisches Arbeiten, sind eben schon seit Jahren positiv im EBITDA und nicht ein bisschen, sondern für diese Größe auch schon signifikant. Und das ist schon eine sehr, sehr gute Performance. Aber wir sind auch nicht mit 45 Milliarden bewertet. Aber auch da, wenn du dir die Fintech-Bewertung jetzt anguckst, ohne dass ich dir Zahlen nenne, ist RatePay auch Big-Time-Unicorn. Ja, also wir sind auch...
Woran würdest du das festmachen?
Naja, wenn du dir die Bewertung anguckst, die Multiples of Revenue oder die Multiples auf CM1, ob du jetzt, je nachdem, ob du jetzt 20x oder 40x nimmst, da sind wir auch nicht nur leichten Unicorn, sondern da sind wir schon richtig gutes Unicorn. Also da müssen wir uns jetzt auch nicht verstecken. Aber guck mal, wir sind Teil eines Konzerns. Wir müssen nicht uns finanzieren. Ich brauche kein VC-Capital. Ich habe da meine Shareholder, meine Eigentümer, die uns schön arbeiten lassen. Ich bin hier der führende White-Label-Player in der Region und helfe Merchants jeden Tag, Umsatz zu machen. Das ist eine gute Position und ich verdiene Geld dabei.
Bevor wir jetzt nochmal auf den deutschen Markt, was du auch schon angesprochen hattest, und dann diese neue Situation mit dem Merger von eurem Eigentümer Netz und Nexis kommen, will ich trotzdem noch einmal auf so eine große News des Marktes kommen. Und zwar hat ja Square für 29 Milliarden Dollar den australischen Player Afterpay, den wir gerade auch schon angesprochen hatten, übernommen. Was ist dir dadurch durch den Kopf genommen? Oder für welche Entwicklung steht dieser Deal auch in dem Markt?
Also das habe ich mit Freude gesehen, also weil du weißt ja selber, also irgendwie wird sich dieser Markt auch ein bisschen konsolidieren. Ja, da werden gerade ganz viele, die Amerikaner, die bahnen ihre Deals an, die wollen alle nach Europa. Ständig liest in der Presse, wie toll und wie wichtig Buy Now Pay Later ist, auch insbesondere in anderen Ländern. Dazu muss man mal sagen, in Deutschland ist Buy Now Pay Later durch den Versandhandel, unter anderem auch durch Otto, ins Leben gerufen worden, weil der Rechnungskauf ist nichts anderes, ne? Und die Deutschen lieben nach wie vor den Rechnungskauf. Insofern muss man dann immer sagen, Buy Now Pay Later in anderen Ländern ist ja überwiegend Ratenzahlung. Und bei uns ist es immer noch überwiegend der Rechnungskauf. Und es wird dann immer so über einen Kamm geschert. Aber natürlich wird es da eine gewisse Form der Konsolidierung geben. Aber der Markt ist groß genug für diverse Spieler. Und ich freue mich immer, weil ich denke, Wettbewerb zwingt uns alle, noch einen besseren Job zu machen, noch bessere technologische Innovationen voranzutreiben, noch besser im Sinne der Kunden zu arbeiten. Unsere Kunden sind die Merchants, sind es die Händler, die E-Commerce-Shops, die Marktplätze. Das sind unsere Kunden. RatePay-Kunde ist nicht der Endkonsument, der ist indirekt über den Merchant-Teil. Ne? Aber der ganz klare Fokus ist bei uns auf den Merchant. Bisschen anders jetzt als vielleicht bei Klarna, die ja einen ganz starken Consumer-Fokus haben. Aber da ist zum einen ganz viel Platz für mehrere Spieler in dem Markt noch. Da mache ich mir keine Sorgen. Aber ich bin ja alte Leistungssportlerin. Ne? Wettbewerb ist immer super, weil er zwingt dich, einfach einen besseren Job zu machen und bessere Hausaufgaben zu machen und noch dich besser zu schärfen. Welches Problem beim Kunden löse ich denn jetzt hier gerade? Ja? Da gibt es auch unterschiedliche USPs und Propositionen.
Wie würdest du da den Markt so ein bisschen einteilen?
Also für uns ist ja so, wir haben eine ganz klare Proposition als White-Label-Anbieter. Wir sind nicht branded. Und als White-Label-Anbieter sind wir immer im Dienste des E-Commerce-Shops, bei dem wir eingebunden sind, im Dienste des Marktplatzes oder beim PSP, wo wir jetzt drin sind. Das ist ein ganz klarer Fokus. Also
Payment Service Provider.
Ja. Und wir nehmen keinen Kunden weg. Der Kunde gehört immer dem Merchant. Und im Idealfall weiß der Kunde ja auch gar nicht, wenn er Rechnung kauft, ist ja ganz klein, dass er jetzt bei uns ist. Das heißt, die Checkout-Abbruchraten, die sind bei uns niedriger. Das ist was, was wir uns ständig auch angucken. Müssen wir ja auch, ne, wenn wir in Kundengesprächen sitzen und erklären, warum wir jetzt ein toller Dienstleister sind, dann erzählen wir auch immer die Geschichte, wo wir uns natürlich regelmäßig die Daten angucken, dass die Checkout-Abbruchraten bei uns, also dem Moment, wo ein Kunde, ein Endkunde sich was in den Warenkorb legt, bezahlen möchte, aber nicht bezahlt aus bestimmten unterschiedlichen Gründen, die sind bei uns zum Beispiel halb so hoch wie jetzt in einem Branded-Ansatz zum Beispiel. Ja, haben wir uns ganz genau angeguckt. Das heißt, im Umkehrschluss für den Händler, der hat einen höheren Customer Lifetime Value durch die niedrigeren Abbruchraten und der macht mehr Umsatz. Das ist natürlich toll, wenn ich einen Kunden eingekauft habe für relativ viel Geld. Ne? Du kennst ja wahrscheinlich selber die Zahlen im E-Commerce. Also die wenigsten schaffen es, einen Kunden jetzt irgendwie für 21 bis 25 Euro einzukaufen, Neukunden. Viele zahlen dafür auch mal über 100 Euro für Neukunden. Das ist natürlich toll, wenn der jetzt Produkte im Warenkorb hat und die dann auch bezahlen kann und nicht abbricht, weil er mit seiner Zahlung nicht durchgeht, weil zum Beispiel als Neukunde der Warenkorb zu hoch ist, um jetzt mit der Kreditkarte durchzukommen oder er woanders mit der Rechnung nicht durchkommt oder hat vielleicht kein PayPal-Konto oder so. Ne? Gibt es genügend Fälle. Ist mir auch schon zigmal passiert, obwohl ich ja nur wirklich überall bin. Aber ich hatte mal so einen Bartshop, kennst du auch, der größte eigentlich deutsche Bartanbieter, wo ich einen riesen Warenkorb hatte und ich wollte gern bezahlen und diese Produkte kaufen, aber es war mir nicht möglich.
Okay.
Ich konnte mein Geld nicht loswerden. Habe ich da angeschrieben, habe gesagt, schade, weil sie hättet jetzt hier richtig Umsatz mit mir machen können. Ich habe aber keine Lust, das jetzt in lauter Einzelprodukte zu splitten, weil ich dann jedes Mal ein Vermögen Versandkosten zahle, ob es nicht eine Möglichkeit für mich gibt, dass wir das machen können. Haben sie nicht geschafft.
Aber was war da das Problem?
Der Zahlartenmix. Also ich kam als Neukunde, bin ich natürlich in diverse Risikolimits reingelaufen und durfte nicht bezahlen und die haben kein PayPal. Und damit kam ich nicht durch.
Ja. Du hast jetzt ja schon mal gesagt, zum einen, es gibt Platz für mehrere Spieler im Markt. Zum anderen, der Markt wird sich nichtsdestotrotz auch konsolidieren. Mhm. Es gab vor ein paar Wochen, das war so eine Grafik viral gegangen, wo man bei einem E-Commerce-Händler sah man, glaube ich, so 20 Bezahlarten. Von Alipay bis, Afterpay, Klarna, PayPal, Mastercard, Visa und so weiter. Da stellt sich ja schon ein bisschen die Frage, wo entwickelt sich das hin? Weil sozusagen am Ende kann es immer nur einer abwickeln. Also wie würdest du sagen, entwickelt sich da der Markt?
Also ich gucke mir auch mal in England die Shops an und muss dann auch mal grinsen und denke, es kann nicht wahr sein, wie viele Logos du plötzlich im Checkout siehst, mit was du dann bezahlen kannst. Aber ich glaube, dass auch bei uns, jetzt in der Dachregion oder auch in anderen Ländern, musst du als Merchant, wenn du erfolgreich sein willst, sämtliche gängigen Methoden anbieten. Das heißt, das, womit der Kunde bezahlen will, musst du im Checkout angebunden haben, sonst kaufen die Leute nicht. Und bei uns ist das klassischerweise PayPal, das ist der Kauf auf Rechnung, das ist die Kreditkarte, das ist die Lastschrift, die Vorkasse und dann seit jetzt stark im Aufwind kommen der Ratenkauf. Das musst du haben. Wenn du das nicht hast, ich meine, der Deutsche liebt den Kauf auf Rechnung, hat immer noch über 30% Anteil. Wenn du das nicht hast, verlierst du eben bestimmte Kundengruppen. Und da glaube ich, dass es auch durchaus Spielraum für ein paar Player gibt. Also als Beispiel kannst du aus meiner Sicht immer ein Branded Checkout, könntest du ruhig neben White Label Checkout laufen lassen, weil unser Checkout zum Beispiel ist ja im Look und Feel. Also wenn man über RatePay bezahlt, ist das... Da steht ja kein RatePay-Logo, da steht Rechnungskauf.
Aber was ist denn die Differenzierung? Der Kunde sieht dann beides und denkt, jetzt?
Und na, der denkt nicht, was jetzt, sondern dann gibt es unterschiedliche Kundengruppen, für die eine Zahlart relevanter ist als die andere. Manche kaufen über PayPal, manche sagen, Klarna nutze ich jetzt schon, kaufe ich nur Klarna. Andere sagen, Klarna, was ist denn das? Habe ich noch nie was von gehört. Rechnungskauf, super, das nehme ich. So, und so hast du ganz viel Potenzial nach wie vor. Und du musst auch bedenken, Kaspar, da haben wir noch nicht drüber gesprochen, wenn du dir die Liste der größten E-Commerce-Shops anguckst, ist ja noch massiv Luft für Wachstum nach oben, weil ja nur 50% das Thema Payments bislang outgesourced haben. Die anderen 50% kümmern sich selber drum. Manche gut, manche weniger gut, manche nicht gut, ja. Oder haben es halt gar nicht, denen gehen dann halt die Umsätze flöten. Da ist also auch noch massiv Wachstumspotenzial in den nächsten Jahren. Insbesondere jetzt, dadurch, dass wir pandemiebedingt natürlich die E-Commerce-Entwicklung 3 bis 5 Jahre jetzt vorgezogen haben, schneller geworden sind. Ja, wir sind jetzt einfach früher. Die Entwicklung sonst in Deutschland hätte vielleicht noch 5 Jahre gedauert, bis wir jetzt auf diese Werte kommen. So, insofern ist da noch massiv Raum.
Im Trading zum Beispiel sieht man jetzt ja aktuell, dass diese Corona-Euphorie so ein bisschen abgenommen hat und die Leute jetzt nicht mehr so viel handeln wie Anfang des Jahres, wieder ein bisschen, keine Ahnung, rausgehen, nicht ständig irgendwie in ihrer Trading-App rumhängen. Merkt man das im E-Commerce auch schon oder geht's jetzt genauso weiter?
Ich habe gedacht, jetzt merken wir das. Also mal gucken, was jetzt kommt. Aber es ist ja so, guck dir auch die ersten Firmen an, die berichtet haben.
Genau, Zalando, About You waren sehr gute Ergebnisse.
Genau, die haben berichtet und das ist geblieben. Also dieses Wachstum im E-Commerce ist geblieben und eine interessante Veränderung ist die, dass Güter des täglichen Gebrauchs, wo man gedacht hätte vielleicht, dass wenn die Läden ein bisschen offen haben, dass es sich wieder ein bisschen zurück verlagert, das Pendel wieder ein bisschen zurück ausschlägt in die andere Richtung, dass es nicht kommt. Also in diesem ganzen Do-it-yourself, die Heimwerker-Geschichten, Tierbedarf, Lebensmittel, ist nach wie vor steigt der E-Commerce in dem Maßen weiter. Und wir sehen das auch bei uns in unseren Zahlen, auch mit Ladenöffnungszeiten, wo ich gedacht hätte, jetzt flacht es ein bisschen ab. We don't see it in the numbers. Es geht echt weiter.
Ist denn dann eure These, dass das in Zukunft weiter wächst oder dass es da schon nochmal ein kleines Plateau gibt, nochmal ein bisschen runtergeht?
Also wir sind ja jetzt im europäischen E-Commerce auch noch nicht bei 100% Penetration, sondern wir sind in den 50er-Prozent, bisschen über 50% E-Com-Penetration. Da ist natürlich noch Luft nach oben, um weiterzuwachsen. Es wird sich aber, also wenn alle Leute durchgeimpft sind und alle wieder rausgehen und regelmäßig, dann wirst du es ein bisschen toll, wirst du sehen. Aber guck mal jetzt, wie die Zahlen wieder laufen. Diverse Leute sind so vorsichtig. Ich sehe das in meinem privaten Umfeld. Es hat sich schon einiges verändert. Ich war jetzt zwar gerade in Spanien im Urlaub, da hat man das Gefühl, die Pandemie jetzt nie gegeben.
Also
wo ich dachte,
Berliner Wahnsinn, Kneipen hat man auch das Gefühl.
Wahrscheinlich auch. Aber wenn das tatsächlich mal so ist und wir diese Pandemie eines Tages wirklich mal hinter uns lassen, da fließt aber noch viel Wasser, die Spree runter und der Winter wird hart. Das wird wieder, insofern wird dieses E-Commerce-Wachstum jetzt erstmal so weitergehen.
Und wie stellt ihr euch dann praktisch auf die Zeit danach an? Also wo sind eure weiteren Wachstumskanäle, um quasi das Wachstum aufrechtzuerhalten?
Also über unseren Zahlartenmix haben wir ja schon gesprochen. Zum einen werden wir wachsen über Neukunden, weil, habe ich dir ja gesagt, 50% der deutschen E-Commerce-Shops haben das Thema Payment noch nicht outgesourced oder machen selber in einer nicht optimalen Form für sie. Darüber können wir wachsen. Wir werden über bestehende Kunden weiter wachsen, die eben mit über dieses E-Commerce-Wachstum wachsen und von ihrem eigenen E-Commerce profitieren. Als Zahlungsanbieter wachsen wir darüber auch. Und wir sehen für uns auch eine Veränderung, dass der Ratenkauf immer populärer wird. Auch nicht verwunderlich in Zeiten wie diesen, dass du bestimmte Produkte nicht einmal bezahlst, sondern dir das in unterschiedliche Raten aufteilst, über unterschiedliche Laufzeiten. Das ist ein Wachstumsfeld. Und dann gibt es natürlich die anderen Themen. Wir sprechen jetzt nur über E-Commerce, aber was ist mit dem Point of Sale?
Also sozusagen den Kassen, wo die Leute dann tatsächlich einkaufen.
Im Laden, wie man da bezahlt, das wird ein Wachstumsfeld von uns sein. Und natürlich für eine Firma wie RatePay die Internationalisierung, weil wir sind Stand jetzt nur in der Dachregion, bisschen Niederlanden. Das ist, da ist für uns auch noch viel Potenzial. Und dann gibt es noch weitere schöne Entwicklungen, die wir uns alle gerade angucken. Aber so die nächsten ist naheliegend, ne? Irgendwann geht es weiter vom E-Commerce.
Glaubst du, dass das sich durchsetzen wird, dass man, wenn man jetzt irgendwie zum Mediamarkt geht, an der Kasse, keine Ahnung, ein Flatscreen kauft, dass die Leute dann sagen, ja, willst du das nicht in 3 Raten zahlen, dass man dann das darüber auch vertrieben wird.
Ja, glaube ich, für bestimmte Warengruppen. Glaube ich nicht für alle.
Zum Beispiel Electronics.
Teure, große Anschaffungen, die du vielleicht, wenn auch irgendwas kaputt geht, dass es jetzt gerade nicht passt und dass du es deshalb in so eine Rate splittest. Also das können große Haushaltswaren, die typischen weißen Waren sehe ich da. Aber auch Möbel, dein Sofa, deine Schrankwand, dein neues großes Bett, solche Dinge kann ich mir sehr gut vorstellen. Nicht die Kleidungsstücke. Aber wir sehen auch zum Beispiel bei uns Spielzeug in der Weihnachtszeit wird deutlich häufiger, als du vielleicht denken würdest, auch in Ratenzahlungen bezahlt.
Okay.
Auch das gibt es, wo man meinen möchte, der Warenkorb an sich ist jetzt nicht ganz so groß, aber auch da passiert das und die Tendenz ist steigend.
Lass uns zum Schluss nochmal über den Merger sprechen. Und zwar ist ja euer Eigentümer Netz mit dem italienischen Anbieter Nexi zusammengegangen. Was für konkrete Konsequenzen hat das für euch?
Erstmal nicht viele, außer dass sich so ein bisschen meine Governance-Struktur ein bisschen ändert. Also mit wem ich jetzt regelmäßig auch spreche, ist jetzt halt nicht der Netz-CEO, sondern jetzt gibt's halt auch Nexi-CEO, mit dem ich über RatePay spreche. Aber wir waren vorher schon weitestgehend autark und unabhängig in der Netzgruppe und so wird es auch bei Nexi für uns bleiben. Aber es gibt natürlich ein paar Synergien, die ich mir persönlich erhoffe und die naheliegendsten sind natürlich auch im Bereich Vertrieb, weil Nexi ist einfach, der Nexi-Konzern ist wirklich riesen europäischer Payment-Champion in fast 30 Ländern vertreten. Da haben wir natürlich positive Synergieeffekte, die wir nutzen können, um zum einen international zu wachsen, aber eben auch neue Kunden zu generieren. Aber ich werde weiterhin mit RatePay weitestgehend autark bleiben, wie es auch vorher war. Also als Beispiel für dich, wir haben sowas wie unsere HR- oder IT-Systeme, die sind nicht voll integriert, überhaupt nicht, sondern ich bin wirklich eigenständig hier mit der Firma und kann alleine entscheiden und hänge jetzt nicht von irgendwelchen Roadmaps vom Großkonzern ab.
Wie schnell kommt diese Internationalisierung? Ist das eher eine Frage von Monaten oder Jahren oder wie kann man sich das vorstellen?
Das wird noch eine Weile dauern. Okay. Das wird noch eine Weile dauern. Auch hier haben wir haben einfach auch in unserer Region ist noch ganz viel Potenzial. Und das ist auch was ich gelernt habe. Ich habe ja jetzt hier auch nicht unlimitierte Ressourcen, auf die ich zurückgreifen kann, sondern für uns ist Fokus, Fokus, Fokus. Und obgleich ich eine Liste von 40 Sachen habe, die ich am liebsten gestern umgesetzt hätte, kann ich leider nicht alles machen, sondern es ist ganz klar, müssen wir entscheiden und einen Schritt nach dem anderen.
Alles klar, Nina. Dann vielen Dank für deine Zeit und bis zum nächsten Mal bei Finance Forward.
Ich danke dir.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.